Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch an diesem herrlichen Tag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn die Sonne scheint und draußen wieder alles anfängt grün zu werden, macht das Leben gleich viel, viel mehr Spaß, finde ich zumindest. Außerdem soll ich heute nicht über Fußball reden, das hat mich etwas verwundert. Es ist das erste Mal, dass Dortmund seit 10 Jahren gefühlt an der Tabellenspitze ist und ich darf nichts dazu sagen, aber okay. Mache ich dann nicht, ich höre ja auf euch. Wobei das Thema hätte gut gepasst, ne? Feindesliebe. Ich weiß nicht, ihr kennt den Begriff wahrscheinlich, Spirale der Gewalt. Ne? Ist euch wahrscheinlich bekannt. Was glaubt ihr, wo der herkommt? Aus welchem Bereich kommt der? Was glaubt ihr? Bitte? Aus der Bibel? Nee, nicht aus der Bibel. Also kann sein, ich habe ihn da noch nicht gelesen. Ich glaube nicht. Man könnte ja meinen, dass dieser Bereich vielleicht aus dem Bereich des Krieges kommt. Ja, so Spirale der Gewalt, dass sich was entwickelt. Oder vielleicht aus der Politik. Ja, auch da gibt es das ja ganz oft, dass es, aber das ist alles falsch. Richtig. Spirale der Gewalt ist ein Begriff aus der Ehetherapie. Ja, interessant, ne? Sein Ursprung hat dieser Begriff also in der Ehetherapie, also in einem Bereich, wo eigentlich Liebe vorherrschen sollte, kommt dieser Begriff Spirale der Gewalt vor. Aber wie kann das eigentlich sein? Also die jungen Leute fragen ja dann, wenn sie dann so weit sind, dass sie jemanden gefunden haben, von dem sie denken, das könnte der Mensch meines Lebens sein, und dann beschäftigen sie sich mit der Frage, soll ich diesen Menschen heiraten? Und dann habe ich, als ich Jugendleiter war, oft gehört diese Frage, meinst du, ist das der Richtige für mich, soll ich den heiraten und so? Ich sage, liebst du den? Ja, klar. Und dann kannst du noch heiraten, ne? Also diese Entscheidung ist nicht so schwer. Ja, niemand wird doch einen Menschen heiraten, den er gar nicht liebt. Oder ich meine, das gibt es bestimmt heute auch. Aber im Normalfall heiratet man nicht irgendjemanden, den man nicht liebt. Ja, man heiratet den man liebt, bei dem man sich vorstellen kann, dass man mit ihm zusammenbleiben kann und mit dem man vielleicht auch seine Kinder haben möchte und den Rest seines Lebens verbringen möchte. Und trotzdem steht am Ende von so mancher Ehe ein Rosenkrieg. Auch das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Also wenn die beiden sich so auseinandergestritten haben, dass sie sich nichts mehr wünschen, nicht das Schwarze unter den Fingernägeln mehr gönnen, sondern sich eigentlich hassen. Und die Frage ist, wie kann das sein, dass ein Menschen, den ich so stark liebe, dass ich ihn heiraten möchte, dass ich den Rest meines Lebens mit ihm verbringen möchte, nach einiger Zeit am liebsten auf den Mond schießen würde. Also eine solche Beziehung zwischen zwei Menschen startet meistens mit großer Liebe. Da ist ein Mensch, der ist was ganz Besonderes für mich, zu dem fühle ich mich hingezogen, der ist attraktiv und ich mag ihn, ich mag seine Art, ich mag, wie er Witze macht, wie er humorvoll ist und ich mag das einfach, wie er sich verhält. Und ganz schlimm wird es dann, wenn der andere meine Gefühle auch noch erwidert. Dann kommen diese Schmetterlinge im Bauch und alles ist wunderschön. Ein Mensch, der mich versteht wie kein anderer. Und das denken wir dann oft wirklich, dass der mich versteht wie kein anderer. Auch wenn wir eigentlich von der Logik her wissen, dass das meiste hormongesteuert ist. Ja, es ist so tatsächlich, ne? Unser Körper schüttet dann verschiedene Hormone aus und wir sind ganz glücklich und alles ist rosarot und alles ist schön. Und dann kommt eine wunderschöne Hochzeit mit Tanz und Torte und vielen Gästen und viel schöner Erlebnisse mit vielen Geschenken und bei den meisten hoffentlich wunderschön. Aber irgendwann ist die Musik dann verklungen und die Gäste gehen nach Hause und es geht ans Aufräumen. Und das ist anstrengend. Man ist eh schon müde und hat das Gefühl, wo ist eigentlich mein Partner? Mache ich hier eigentlich alles allein? Das kann doch nicht sein. Ja, ich bin hier dabei, alles aufzuräumen und der steht da hinten und unterhält sich noch mit den letzten Gästen. Und dann beginnt also so eine Entmythisierung. Dann ist nämlich das Rosarote weg auf einmal. Und vieles ist grau und trist. Aber dann beißt man die Zähne aufeinander und reißt sich zusammen, weil man den anderen ja liebt und weil man ja ihn schätzt und weil das vielleicht nur eine Ausnahmesituation ist. Aber irgendwann, wenn einer immer und immer wieder daran zerrt, dann reißt auch der beste Geduldsfaden. Hey, willst du nicht auch mal helfen? Das kann doch nicht sein. Was ist denn bei dir los? Was stimmt bei dir nicht? Und auch hier geht es wieder nicht um eine informative Frage, willst du auch mal helfen? Dann könnt ihr ja sagen, nö, gerade nicht. Da geht es ja um was ganz anderes. Ja, da werden ja Emotionen mitgeteilt. Das, was wir laut sagen, ist nicht immer entscheidend, sondern das, was wir nonverbal sagen, was wir so durch die Blume sagen, obwohl bei vielen ist es dann gar keine Blume mehr. Ne? Hinter der Frage steht ja ein Angriff. Warum lässt du mich eigentlich im Stich? Du bist faul, du drückst dich. Immer. Immer ist immer schön. Ne? Immer stimmt nie. Und glaub mir, das hört der andere. Er hört sehr wohl die Frage, die dahinter steht. Und das ist dann nichts Großes und kein riesiger Streit, aber es tut weh. Und noch viel mehr, weil es ja von dem Menschen kommt, von dem er erwartet, dass er einen liebt. Und das kommt von dem Menschen, der einen vielleicht vor ein paar Monaten oder Jahren noch angehimmelt hat. Und jetzt wirst du von dem kritisiert. Und ganz plötzlich sieht man immer mehr Fehler bei dem anderen. Aber man hält sich zurück. Und dann staut sich das Ganze auf, immer mehr, bis der Damm eben voll ist. Und dann irgendwann bricht. Und dann fasst man diesen Entschluss, der manchmal folgenschwer ist. Ich lasse mir jetzt nicht mehr alles gefallen. Jetzt ist Schluss. Also irgendwann ist das Maß voll und dieser Punkt ist jetzt erreicht. Der Damm bricht und dann eskaliert das Ganze in einem offenen Streit. Und wie das bei so Streits meistens ist, es gibt einen vermeintlichen Gewinner. Und wenn man dann den Schwachpunkt in der Deckung des anderen entdeckt hat, dann nutzt man diesen aus, bevor der Partner irgendwas findet, was der vielleicht an Schwachpunkt bei mir sieht. Und an diesem Punkt trennen sich die meisten Paare, weil es irgendwann nicht mehr geht, weil man nicht mehr zusammenleben kann, weil man es nicht mehr aushält. Aber das Schlimme ist, dass sich nicht alle Paare an diesem Punkt trennen. Bei manchen geht diese Spirale auch weiter. Und dann folgt körperliche Gewalt. Und manchmal geht das sogar hin bis zu Tötungsdelikten. Und wenn man dann so eine Geschichte liest, dann fragt man sich, wie konnte das so weit kommen? Zwei Menschen, die sich lieb haben, die sich unendlich geliebt haben am Anfang, landen irgendwann an einem Punkt, wo der eine den anderen umbringt. Wie konnte das so weit kommen? Ich gestehe, das, was ich euch jetzt erzählt habe, war natürlich stark verkürzt und in Zeitraffer. So schnell geht das natürlich nicht. Aber man sieht doch, dass diese Spirale sehr real ist. Und wir erleben es immer wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, aber wir erleben das immer wieder in unserem Umfeld, dass Ehen zerbrechen. Und das ist ja kein Problem, das nur die Nichtchristen haben. Das geht bei uns in den Gemeinden und unter Christen ja ganz genauso, dass Ehen zerbrechen. Ja, dass Menschen, die sich mal geliebt haben, auf einmal nicht mehr miteinander können. Und dann ist die Frage, wie kommt man eigentlich aus so einer Spirale der Gewalt wieder heraus? Alles schraubt sich immer weiter nach oben und es wird immer mehr und immer unerträglicher. Und immer setzt einer noch einen da drauf, du hast aber gestern und jetzt mache ich aber auch. Und man würde vielleicht gerne wieder zurück, aber man fragt sich, wie soll das denn gehen? Wie sollen wir aus dieser Spirale wieder rauskommen? Jesus hat uns das gezeigt. Das sind die folgenden Verse aus Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch deinen Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei. Gib dem, der dich bittet. Und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Lohn werdet ihr haben? Tun dasselbe nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Der Bibeltext beginnt mit dem Vers 38, in dem steht, ihr habt gehört, dass gesagt ist, und zwar steht das im 2. Mose 21, der Vers 24, da steht drin, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wenn man das so liest, dann könnte man ja meinen, das ist ein Aufruf zur Rache. Ja? Wenn dir jemand das Auge ausgestochen hat, dann geh hin und stich ihm auch eins aus. Ja? Oder wenn dir jemand die Frau weggenommen hat, dann geh hin und nimm ihm auch die Frau weg. So könnte man das verstehen. Gemeint ist hier aber was ganz anderes. Das Problem damals war, dass wenn einer dem anderen im Streit oder aus Versehen ein Auge ausgestochen hat, dann hat Familie A Rache genommen. Aber dann reichte nicht ein Auge, weil das war schlimm, was die gemacht haben. Dann hat der beide Augen ausgestochen gekriegt. Und was ist dann passiert? Familie B fand das völlig übertrieben und hat gesagt, kann doch nicht sein, der hat ja nur ein Auge verloren, unser Vater ist jetzt blind. Ja? Jetzt gehen wir hin und verkaufen den Erstgeborenen von denen und versklaven ihn. Das fand dann Familie A wieder völlig überzogen und hat dann weitergemacht. Das ist eine Spirale der Gewalt. Das hat sich immer weiter hochgeschaukelt und da hat Gott gesagt, das kann doch nicht sein. Er hat gesagt, wir müssen das stoppen. Es muss eine Grenze geben. Wenn einer dem anderen den Arm gebrochen hat, dann darf der Geschädigte maximal dem anderen auch den Arm brechen. Es war keine Pflichtübung, sondern Gott sagt, mach doch nicht immer weiter so. Also wenn einer dem anderen Böses getan hat, ja, dann vergeltet das, aber nur in demselben Rahmen, wie das damals passiert ist. Und ehrlich, zu mehr sind wir Menschen auch gar nicht in der Lage. Unsere Wut, unser Zorn und unsere negativen Gefühle können uns zu schrecklichen Taten führen. Und manchmal sind wir nicht Herr unserer Sinne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr euch streitet mit eurem Partner oder mit den Kindern oder so, dann sage ich manchmal Sachen, wo ich mich hinterfrage, warum hast du das gesagt? Ja? Was ist da eigentlich mit dir nicht in Ordnung, dass du so ausrastest? Ja? Oder wenn die Kinder wieder irgendeinen Blödsinn gemacht haben und ich mich ärgere darüber und dann völlig ausklinke und sage, das kann doch nicht sein und rumschreie, was meine Frau sagt, was ist denn bei dir nicht richtig? Umgekehrt ist das auch so, also es ist nicht eine Einbahnstraße, aber die Wut, der Zorn und das, was wir so in uns tragen, kann es manchmal zu Dingen führen, die wir so gar nicht gewollt haben. Und wir können das gar nicht. Wir sind nicht in der Lage, vernünftig mit dem anderen umzugehen, in manchen Situationen. Ja, das angemessen zu machen. Bis Jesus kam. Und der hat uns eben was anderes vorgelebt, als das, was wir kennen. Er sagt, liebet eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Seid freundlich zu denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und die euch verfolgen. Aber warum? Er sagt nicht, jetzt reißt euch mal zusammen. Das könnt ihr aushalten. Oder benehmt euch gefälligst, den Kindern zuliebe. Er hat eine sehr starke Begründung für das, was er da sagt. Und oft habe ich das anders verstanden, aber ich glaube, er sagt damit, warum sollt ihr das tun? Weil ihr Kinder eures Vaters seid. Weil ihr Kinder Gottes seid. Deshalb sollt ihr anders reagieren. Und wisst ihr, das durchbricht diese Spirale. Weil es eine Begründung ist, die nicht in unsere erlernten Handlungsweisen passt. Wir haben gelernt, du musst verteidigen, was du hast. Weil wenn du das nicht tust, dann kommt irgendjemand und der nimmt es dir weg. Und es kommt immer irgendjemand und nimmt dir was weg. Und wenn du es nicht freiwillig abgibst, dann kommt eben jemand und nimmt es dir mit Gewalt weg. Und dann hast du nichts mehr. Und dann gehst du vor die Hunde. So sieht es doch aus. Das ist die Realität. Ganz einfaches Schema und ganz logisch. Aber Gott durchbricht dieses Schema. Und das überfordert uns total. Da steht, liebet eure Feinde. Hallo? Die sind ja nicht umsonst unsere Feinde. Ja? Wie soll das funktionieren? Ja? Also da ist jemand, den kann ich nicht leiden, den hasse ich, der ist so furchtbar, abgrundtief schlecht, keine Ahnung. Ja? Und Gott sagt, ja, den sollst du lieben. Hä? Das geht nicht. Wie soll das gehen? Wenn ich die liebe, dann machen die mich fertig. Die nutzen das doch aus. Ich habe dann so viele Schwachpunkte offenbart und dann kommt da jemand und macht mich fertig. Dann kann ich ihnen ja direkt alles geben, was ich habe. Das wäre doch verrückt. Ja, genau das sagt der Vers. Wenn er deine Jacke will, dann gib ihm auch deinen Mantel. Und wenn man jetzt so Theologie mal studiert hat und so, dann hat man gelernt, also Jacke und Mantel, ganz wichtig, überlebenswichtig für die damaligen Israeliten. Also das heißt nicht nur Jacke und Mantel, das ist ja kein Problem, ich habe ja noch einen zu Hause oder so. Nee, das war damals so, dass das so die überlebenswichtigen Sachen ist. Sonst konnte man nachts nicht überleben, wenn man keine Jacke und keinen Mantel hatte, mit dem man sich zudecken konnte und so. Also, du sollst ihm alles geben. Das heißt mit anderen Worten, wenn man das mal in unsere Zeit übersetzt, wenn dich jemand überfällt und er sagt, ich will all dein Geld, dann gibst du ihm nicht nur dein Geld, du gibst ihm auch noch deine Kreditkarte und sagst ihm deine Geheimnummer. Ja, da lacht ihr. Aber das ist das, was uns da steht. So steht das da. Und das passt nicht in unseren Kopf. Es funktioniert nicht. Und das bekommen wir nicht gedacht. Das wäre ja so, als wenn man sein Leben aufgibt, um ein anderes zu retten. Das ist ja total verrückt. Stellt euch vor, man lässt sich ans Kreuz nageln für Menschen, für eine Schuld von Menschen, mit denen man nichts zu tun hat. Das wäre verrückt, oder? Und das ist genau der Punkt. Wir können das nicht von uns aus. Wir können das nicht aus unserer Motivation. Wir können uns anstrengen, das zu tun, aber es funktioniert nicht. Als ich meine Frau damals kennenlernte, meine Frau hatte vorher einen Freund gehabt und der war, dann hat er sich von ihr getrennt und die waren 3 Monate auseinander, dann bin ich mit meiner Frau zusammengekommen, also lange Geschichte, kurzer Sinn. Wir waren dann ein Pärchen und er sah uns dann und war wütend darüber, dass ich mit seiner Ex-Freundin zusammen war. Ich kannte ihn vom Sport her, er war mir nicht körperlich überlegen, aber er hat mir dann angedroht, mich zu verprügeln. Ja, ich habe nichts dazu gesagt. Also schön, dass ihr lacht, wenn mir jemand droht, mich zu verprügeln. Was ist denn das für eine Gemeinde hier? Nein, es war tatsächlich so, es war eine Geschichte, wir waren tanzen damals, wir kamen raus und er stand schon draußen und sagte, jetzt verprügel ich dich. Und ich habe gedacht, ja, soll er mal zuschlagen, dann hat er seine Wut und Aggression abgebaut und dann gehe ich weg und alles ist gut. Hat aber nicht gemacht, er hat häufiger zugeschlagen, ich habe nicht zurückgeschlagen. Aus diesem Grund, weil es da steht, du sollst nicht, also wenn dich jemand schlägt, sollst du nicht zurückschlagen. Ne? Aber wisst ihr, was in mir passiert ist? Ich bin immer wütender geworden. Also ich habe tatsächlich nicht zurückgeschlagen, ja. Hat aber dann so ein blaues Auge irgendwann, weil er immer auf dieselbe Stelle geschlagen hat, ja. Ich war stinksauer und richtig wütend auf den, weil ich wusste, du brauchst nur einmal zurückschlagen, dann ist das Ganze hier beendet. Aber ich wollte das nicht. Ja, und dann, boah, ich habe den gehasst, wirklich. Und dann, als er fertig war, habe ich gesagt, bist du jetzt fertig? Dann hat er gesagt, ja. Dann sage ich, dann gehe ich jetzt zur Polizei und zeige dich an. Wegen Körperverletzung. Habe ich dann auch gemacht. Er hat dann große Strafen bezahlt und so weiter und so. Aber das, wisst ihr, das, was ich erreichen wollte, das, was die Bibel hier sagt, habe ich in keinem Stück gehalten. Ja? Ich hab nur eine Regel eingehalten, aber ich habe nicht verstanden, worum es geht. Ja? Der Zorn auf diesen Mann, auf diesen Menschen, der war viel größer hinterher, als er vorher war. Ja? Es hat nicht funktioniert. Wir können das nicht von uns aus. Das ist genau der Punkt. Aber wir können das, weil wir Kinder desselben Vaters sind wie Jesus Christus. Deshalb ist es uns möglich. Weil das genau die Spirale durchbricht. Auch wenn wir alles aufgeben, auch wenn wir alles abgeben, auch wenn wir unser Leben verlieren, haben wir einen Vater, der uns alles vielfach wieder zurückgibt. Gott lässt sich nichts schenken. Und Gott hat sich das, was ich so blöd gemacht habe, trotzdem auch nicht schenken lassen. Dieser junge Mann ist, ich glaube, es war 2 Monate später, sehr unvorsichtig Auto gefahren, gegen eine Laterne gefahren und hat dasselbe Auge, noch viel blauer als ich. Ich habe Gott gesagt, damals, noch bevor das passiert, habe ich zu Gott gesagt, du hast gesagt, ich soll mich nicht wehren. Und jetzt tu was, damit der das auch so erlebt. Ich finde das so mistig, was da passiert ist. Und dann ist das passiert und dann habe ich mich wirklich erschrocken. Weil ich das Gefühl hatte, Gott hat da gehandelt. Und dem hätte viel Schlimmeres passieren können. Der hat auch noch einen Beifahrer dabei gehabt, der auch verletzt war. Und das wollte ich natürlich nicht. Und dann habe ich aber gesehen, was für eine Macht Gott hat. Dass er Dinge tun kann. Ich weiß jetzt, ich muss ihn mal fragen, wenn ich da oben bin, dann werde ich ihn mal fragen, ob das wirklich der Grund war, aber es sah schon ziemlich ähnlich aus, die Verletzungen, die er hatte und die ich hatte. Wir haben einen Vater, der sich nichts schenken lässt. Wenn wir Dinge abgeben, wenn uns Leute betrügen, glaubt mir, zum einen, es dient ihnen nicht zum Segen. Also wenn mir jemand was wegnimmt, wenn mich jemand betrügt und so, dann merke ich immer wieder, egal, ich brauche gar nichts zu machen. Es dient ihm nicht zum Segen. Es hilft ihm nicht weiter. Und zum anderen, ich habe nie wirklich Schaden davon getragen. Gott lässt sich nichts schenken. Weißt du, wir haben einen Vater, der aus Steinen Brot machen kann. Der aus Wasser Wein macht. Dem alles möglich ist. Und er will, dass wir diese Spirale durchbrechen. Mit Liebe. Mit der stärksten Kraft, die es auf dieser Welt gibt. Das ist nicht Zorn und nicht der Hass und nicht die Habsucht. Es ist die Liebe, die die stärkste Macht hat. Aber wenn wir nur die lieben, die uns auch lieben, was tun wir dann eigentlich Besonderes? Werden die Menschen dann sagen, ach, schaut mal, die Christen. Wird das Menschen bewegen, die Macht Gottes anzuerkennen und zu sagen, Mensch, da ist doch irgendwas hinter. Wenn wir nur die lieben, die uns auch lieben, kein Stück. Das tun doch alle anderen auch. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Also in jeder Gang, ja, in jeder Verbrecherbande gibt es einen Ehrenkodex. Die halten zusammen. Die nennen das jetzt nicht Liebe. Ja, aber nichts anderes ist das. Die stehen füreinander ein, die sind füreinander da. Das gibt es überall. Ja, das ist nichts Besonderes. Aber eine Klasse voller Kinder, die Enkel von SS-Männern sind, zu erzählen, was eine ganze Generation von Juden in Auschwitz erlebt hat, das ist solch ein gewaltiger Liebesdienst, dass er Menschen dazu bewegt, zu fragen, wo diese gequälten, gefolterten und misshandelten Menschen die Kraft hernehmen. Zu den Kindern ihrer Feinde zu gehen und zu erzählen, was damals passiert ist, damit das nie wieder passiert. Und schnell wird klar, das können wir nicht von uns aus. Das können wir nicht aus uns selber heraus. Dann kommt da nur so Mist raus, wie ich gemacht habe. Dazu sind wir gar nicht in der Lage. Aber wie sagt Paulus, und das ist ja tatsächlich wahr, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das macht die Liebe möglich, und zwar nur das. Wenn du dich diese Woche fragst, ob du deinem Partner schon wieder verzeihen sollst, obwohl er immer und immer wieder den gleichen Fehler macht, dann ist die Antwort ja. Aber nicht aus deiner Kraft. Du musst dich nicht mehr anstrengen, dem anderen zu vergeben. Das funktioniert nicht. Da kommt nur Krampf bei uns rum. Aber du kannst Gott bitten, dass er dich mit dem erfüllt, was dein Partner dir vielleicht genommen hat. Und auf jeden Fall kannst du ihn bitten, dass er dich mit Liebe füllt. Mit Liebe für diesen Menschen. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du anfängst, für jemanden zu beten, den du überhaupt nicht leiden kannst, dann wirst du merken, wie sich deine Gefühle zu diesem Menschen verändern werden. Weil du kannst nicht für Menschen beten, die du hast. Dann wird Gott dir Liebe in dein Herz schenken für diese Menschen. Und wenn er das tut, dann vergib deinem Partner. Dann vergib dem, der dir Böses tut. Dann gib alles, was du hast. Reichlich. Weil du keine Angst haben musst, dass du am Ende mit leeren Händen da stehst, weil du weißt, wir haben einen Vater, der wird mich mit allem versorgen, was ich brauche. Egal, was passiert. Er hat doch alle Macht. Was glauben wir eigentlich? Er hat alle Macht, alles zu geben. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Eine Frau, sehr, sehr gläubig, erzählte mir, dass sie eine neue Küche braucht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hast du Gott schon mal darum gebeten? Sie hat gesagt, nein, das kann ich nicht tun. Ich sage, warum nicht? Der hat doch viel wichtigere Dinge zu tun. Das ist auch, ich kann den doch nicht um so marginale Sachen wie so eine Küche bitten. Und dann habe ich so für mich gedacht, liebe Frau, du hast das nicht verstanden. Jesus hat gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir können Gott um alles bitten. Um alles, was wir wollen. Das heißt nicht, dass wir alles bekommen. Aber er ist sehr gnädig und sehr gütig und sehr großzügig auch. In meiner Ausbildungszeit habe ich mir damals waren die ganz modernen DVD-Spieler gewünscht und habe mir aber immer gedacht, du kriegst ja das Geld von anderen. Kannst du dir nicht kaufen, so ein Ding. Das kannst du nicht machen. Aber ich habe Gott schon gesagt, dass ich mir sowas wünsche. Und dann steht jemand vor meiner Tür und sagt, klingelt und sagt tatsächlich, ich habe mir zwei von den Dingern gekauft, ich brauche eigentlich nur einen, möchtest du einen haben? Das ist unser Gott. So ist unser Gott. Ja? Und wir denken viel zu klein von ihm. Ja? Wir können uns alles bitten von ihm. Und er wird uns nicht alles geben, nur das, was uns gut tut. Und das ist ja prima. Aber, wisst ihr, wenn ihr merkt, dass da Gefühle in euch hochkommen gegen Menschen, manchmal auch gegen den einen Partner oder die Kinder, wo man sich sagt, warum immer wieder, warum ist das immer wieder dasselbe? Und so, dann bittet Gott, dass er in euer Herz kommt und euch mit Liebe beschenkt für diesen Menschen. Und dann könnt ihr das weitergeben. Und das wünsche ich euch, dass ihr das tut, dass ihr diese Spirale der Gewalt durchbrecht an den Stellen, wo das möglich ist. Es gelingt uns nicht immer, aber wenn es gelingt, dann merken die Menschen das und dann werden die Menschen sagen, was ist denn mit dem los? Das ist ganz anders. Also der hat doch gestern noch so rumgebrüllt oder auf einmal ist der so freundlich. Was ist denn da los? Und vielleicht fragen sie euch danach und dann könnt ihr Zeugnis geben von dem, wo diese Liebe herkommt. Amen.